Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Ullmeier, guten Abend. Eine neue Zielvereinbarung hatte Handball-Bundestrainer Christian Prokop mit seinem Team geschlossen, nachdem das Halbfinale der Europameisterschaft durch die Niederlage gegen Kroatien in weite Ferne gerückt war. Seit dem Nachmittag ist es sogar unmöglich geworden, dieses Halbfinale, weil die Kroaten auch gegen Tschechien gewonnen haben. Das neue Ziel: Platz 3 in der Gruppe, Platz 5 im Turnier. Gegen den Konkurrenten um diese Platzierung ging es am Abend gegen Co-Gastgeber Österreich. Und tatsächlich, am Ende stand ein Sieg, ein klarer 34:22. Daniel Neuhaus, Reporter in Wien. Wie ist die Partie gelaufen?
Also es gab einen umkämpften Beginn, habe ich auch so erwartet. Die Österreicher wollten natürlich Deutschland hier heute ein Bein stellen, brauchten selber ja auch den Sieg, um sich weiter Hoffnungen zu machen auf ein Olympiaticket und haben von Anfang an wirklich alles reingeworfen. Die deutsche Mannschaft war aber auch sofort da. Es war ein enges Spiel und erst nach 20 Minuten hat Deutschland zum ersten Mal geführt, aber dann hat sich nach und nach gezeigt, dass die Deutschen das hier auf jeden Fall heute gewinnen wollten. Schon zur Halbzeit eine deutliche Führung und die zweite Halbzeit war dann wie ein Rausch, am Ende 34:22. Also Charaktertest bestanden, würde ich mal sagen. Das Thema gab es ja vor dem Spiel, ob sich die Deutschen überhaupt motivieren können nach dem Halbfinale aus dem vorzeitigen. Also das war schon ziemlich stark.
Charaktertest und Cleverness. Bundestrainer Kropop hat ja vor der Partie mehr Cleverness von seinem Team gefordert. War das heute auch ein ausschlaggebender Punkt?
Ja und nein. Also na klar brauchst du in einigen Situationen Cleverness und ich fand schon, dass gerade der Rückraum nicht so viele Fehlwürfe hatte, dann vielleicht auch lieber nochmal gewartet hat, bevor es dann einen riskanten Pass gab. Es gab also nicht so viele Ballverluste, das hat natürlich geholfen. Ich glaube, dass die Leidenschaft heute das Entscheidende war. Die deutsche Mannschaft musste sich, glaube ich, vor dem Spiel schon sagen, ey, wir reißen uns heute zusammen, wir versuchen einen guten Eindruck zu hinterlassen hier in Wien, weil das auch der Bundestrainer von uns gefordert hat und das hat die deutsche Mannschaft wirklich dann auch auf die Platte gebracht und die Leidenschaft war am Ende entscheidend. Und nur dann kann man sich auch in so einen Rausch spielen wie in der zweiten Halbzeit.
Und personell, wer waren die Erfolgsgaranten?
Ja, Johannes Bitter, der Keeper, war heute der Vater des Erfolges. Bei diesem Turnier ja eher die Nummer 2 hinter Andreas Wolf. Der hatte heute keinen guten Tag, wurde Mitte der ersten Halbzeit ausgewechselt. Und seitdem kam dann Johannes Bitter ins Spiel und hat mehr als jeden zweiten Ball gehalten. 54% Fangquote, das ist sensationell. Ganz starker Auftritt, Spieler des Spiels, Standing Ovations von der ganzen Halle am Ende. Yogi-Sprechchöre, also er hatte heute ein Länderspiel hingelegt, was er so schnell nicht vergessen wird.
Vor der Partie hat unter anderem Daniel Stephan kundgetan, Christian Prokop ist eine Fehlbesetzung im Amt des Bundestrainers und Daniel Stephan war immerhin mal Welthandballer. Ist die Diskussion um Prokop mit dem Sieg jetzt beendet?
Ich finde ja, ich habe mich gewundert, die Bild-Zeitung hat ja auch heute in diese Richtung geschrieben, Trainerdiskussion, ja oder nein, und ich fand das etwas respektlos. Na klar gibt es Sachen zu kritisieren im Spiel der Nationalmannschaft, na klar wurde das ausgegebene Ziel Halbfinale verpasst, aber es gab eben auch die vielen Verletzten und ich finde die Entwicklung des Bundestrainers in den letzten 3 Turnieren wirklich gut. Vor 2 Jahren würde ich jede Kritik unterschreiben, aber er hat gezeigt, dass die Mannschaft ihm folgt, er hat gezeigt, dass er eine Idee hat von Handball. Natürlich macht er als junger Trainer immer noch einige Fehler, das machen andere Trainer aber auch und deshalb kann ich da ja, das schon Unverständnis schon verstehen, was er da gezeigt hat und wie er auf die Kritik reagiert hat, denn allein diese Leistung heute war ja auch Ausdruck dessen, dass man wirklich sagen kann, die deutsche Mannschaft folgt ihrem Bundestrainer.
Und wie geht's im Turnier jetzt weiter?
Also es gibt noch ein abschließendes Hauptrundenspiel in Wien gegen Tschechien übermorgen. Das ist tatsächlich jetzt völlig egal, weil die deutsche Mannschaft nach diesem Sieg halt sicher im Spiel um Platz 5 steht. Das ist dann am Samstag in Stockholm. Also es wird doch die Reise nach Schweden geben. Leider nicht für ein mögliches Halbfinale, aber eben dann für diesen kleinen Trostpreis Spiel um Platz 5. Der Gegner steht da noch nicht fest. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Nationalspieler heute vielleicht mal mehr als ein Bier trinken dürfen, denn sie haben sicherlich was zu feiern. Sie haben den Charaktertest bestanden.
Daniel Neuhaus war das aus Wien. Die deutschen Wasserballer haben den Einzug ins EM-Viertelfinale in Budapest verpasst. Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm verlor gegen Spanien mit 6:12 und spielt jetzt um die Plätze 9-12. Und damit zum Tennis und den Australian Open. In Melbourne beginnt in wenigen Stunden der zweite Tag des Grand Slam Turniers. Thomas Perlebach aber fasst erstmal zusammen, was sich bisher getan hat.
Das war ein richtig guter Auftritt von Philipp Kohlschreiber. Gegen den US-Amerikaner Marcus Guerin gewann er nach knapp 2 Stunden in 3 Sätzen, wurde dabei aber ganz schön gefordert.
Ja, es gab, glaube ich, ein paar Momente, es war das Spiel noch nicht so hochklassig. Dann waren so 1,5 Sätze sehr deutlich und da musste ich dann eine Zeit lang ganz schön kämpfen, weil da hat er nochmal die zweite Luft bekommen und ich will nicht sagen, dass es da eng war, aber es war ein lange, taffe Ballwechsel und war da nicht ganz so einfach.
Sein nächster Gegner wird nun der Geheimfavorit Stefanos Tsitsipas sein. Gut gespielt, aber keine Chance gehabt, das gilt für Jan-Lennard Struff, der gegen Novak Djokovic viel versuchte, alles gab, am Ende aber gegen den Titelverteidiger lediglich einen Satz gewinnen konnte, mehr aber eben nicht. Keinen Grund, sich zu ärgern, hatte Julia Görges, die gegen die junge Slowakin Viktoria Kusmova in weniger als einer Stunde sehr, sehr souverän in zwei Sätzen erfolgreich war.
Ich würde jetzt nicht sagen, perfektes Match oder so. Also es gibt immer Sachen, die man gern verbessern möchte. Natürlich gibt es auch Situationen, die vielleicht in anderen Matches nicht unbedingt für mich ausgehen, wenn enge Spiele, es waren ja auch enge Spiele trotzdem dabei, die ich dann gemacht habe.
Eine beeindruckende Vorstellung lieferte erneut die erst 15 Jahre alte Coco Gauff ab. Sie besiegte, wie im vergangenen Jahr in Wimbledon in der ersten Runde, die fast 40-jährige Venus Williams deutlich in zwei Sätzen. Am zweiten Turniertag kommen nun unter anderem Angelique Kerber und Alexander Zverev zum Einsatz. Beide werden ihre Auftaktpartien am Vormittag deutscher Zeit bestreiten.
Einige Partien mussten verschoben werden in Melbourne, denn heftige Regenfälle zogen über den Osten Australiens. Es gab Hagel und Überschwemmungen, aber dadurch auch wieder bessere Luft. Das war ja ein Riesenproblem vor diesen Australian Open. Die Rauchschwaden, die den Menschen das Atmen fast unmöglich gemacht hatten. Heute aber war die Luft kein Thema bei den Tennisspielern, die Waldbrände dagegen schon. Lena Bodewein berichtet.
Die Veranstalter hatten nach heftiger Kritik auch eine Richtlinie eingeführt. Ab einer Belastung von 200 werde nicht mehr gespielt. Heute waren es 21. Tennisprofi Roger Federer hat sein erstes Match gewonnen. Zur Luftqualität meinte er, die Spieler müssten ja nicht 6 Monate am Stück hier sein und außerdem...
Ich glaube nicht, dass die Luft durchgängig schlecht sein wird während des Turniers. Es wird also in Ordnung sein für uns. Aber nicht in Ordnung ist es für die Tiere, die Wälder, das Buschland, die Menschen, die Feuerwehrleute. Ich mache mir für uns nicht allzu viele Sorgen, aber um alle anderen, die da draußen im Feuer sind, im Rauch. Wir können den ganzen Tag drinnen bleiben und dann mal rausgehen und spielen und dann wieder reingehen.
Am Wochenende gab es darum auch eine große Spendenaktion der Tennisspieler für die Betroffenen der Waldbrände. Serena Williams hat ihren Gewinn vom Turnier in Adelaide gespendet. Roger Federer und Rafael Nadal zusammen eine 250.000 australische Dollar. Der Australier Nick Kyrgios will 200 Dollar spenden für jedes Ass, das er schlägt.
Das Finale um die amerikanische Football-Meisterschaft steht. Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers werden am 2. Februar beim 54. Super Bowl um den Titel spielen. Katrin Brandt berichtet aus den USA.
Für die Kansas City Chiefs ist es die Rückkehr nach 50 Jahren Pause. 1970 hatte das Team aus Missouri zuletzt beim Super Bowl gespielt und gewonnen. Dass es am 2. Februar dabei sein kann, verdankt es vor allem seinem Quarterback Patrick Mahomes, der die Mannschaft zum 35-24 Sieg gegen die Tennessee Titans führte. Die Titans waren zwar schnell 10 Punkte in Führung gegangen, dann aber holten Mahomes und die Chiefs 28 Punkte in Folge. In Miami werden sie auf die San Francisco 49ers treffen, die gestern keinerlei Mühe hatten, die Green Bay Packers mit 37-20 zu besiegen. Zur Halbzeit stand es schon 20-0 für Quarterback Jimmy Garoppolo und sein schnelles, wendiges Team, das die Packers regelrecht stehen ließ. Die 49ers haben den Super Bowl schon 5-mal gewonnen, zuletzt 1994.
Könnte sein, dass der deutsche Taekwondo-Verband einen prominenten Zugang bekommt, denn die Iranerin Kimia Alizadeh hat ihren Wunsch geäußert, für die DTU starten zu wollen, nach ihrer Flucht aus ihrem Heimatland. Und der deutsche nationale Verband sagt nun, wir würden das begrüßen. Mehr von Mathis Jungblut.
Es war ein Paukenschlag. Vor gut einer Woche setzte sich Taekwondo-Kämpferin Kimia Alizadeh nach Europa ab und erklärte, nicht mehr in ihr Heimatland Iran zurückkehren zu wollen. Alizadeh ist nicht irgendeine Sportlerin. Sie gewann als erste Frau eine olympische Medaille für Iran, 2016 in Rio de Janeiro. Jetzt, 4 Jahre später, wendet sie sich gegen das iranische Regime. »Ich bin eine von Millionen unterdrückten Frauen im Iran«, schrieb sie auf Instagram. Mittlerweile ist Alizadeh in Hamburg und versucht in Deutschland Asyl zu bekommen. Ende der Woche läuft ihr Visum ab. Bis dahin muss ihr Aufenthaltsstatus geklärt sein. Unterstützung bekommt sie dabei vom deutschen Taekwondo-Verband. Doch ein möglicher Start für Deutschland bei den Sommerspielen in Tokio ist unwahrscheinlich. Wenn der Iran ihre Freigabe nicht erteilt, könnte sich der Nationalitätenwechsel noch deutlich in die Länge ziehen.
Und das war Sport aktuell. Nach den Nachrichten hören Sie hier, das war der Tag mit Stefan Heinlein. Eines der Themen dann ist die Vermögensverteilung in Deutschland. Ich bin Tobias Oehlmeier und wünsche Ihnen eine gute Nacht.